wichtiges Detail, etwas, worüber du dir noch nie im Leben Gedanken gemacht hast, auf einmal eine lebensbestimmende Rolle in deinem Leben bekommt. Bei mir war das letztens ein Scheibenwischer. Ein Scheibenwischer eines ICE. Ich hatte einige Bahnfahrten zu machen und die ersten Etappen hatten geklappt und ich war total glücklich, dass die Bahn besser war als ihr Ruf. Und dann saß ich im ICE von Hannover nach Hamburg. Es sollte planmäßig weitergehen. Ich habe sogar einen wunderbaren Sitzplatz ergattert. Und dann kam dieser Moment, wo man zuerst denkt, da hat jetzt ein Spaßvogel das Bordmikrofon ergattert. Sehr geehrte Damen und Herren, ich muss Sie leider darauf hinweisen, dass die fahrplanmäßige Weiterfahrt des Zuges nicht möglich ist. Kurz vor Hannover hat der Zugführer uns informiert, dass ihm der Scheibenwischer weggeflogen ist. Ohne Scheibenwischer können wir nicht direkt weiter nach Hamburg fahren. Wir müssen die Fahrtrichtung wechseln und einen Umweg über Lehrte fahren. Außerdem muss der Zug hinter uns vorbei. Damit werden wir eine Verspätung von mindestens 25 Minuten haben. Ein Scheibenwischer fliegt nicht einfach so weg, habe ich mir gedacht. Und bei einem ICE darf das eigentlich überhaupt nicht passieren, so schnell wie der fährt. Und auf einmal sitzt man dann da in einem Zug und denkt über Scheibenwischer nach. Über die Scheibenwischer beim ICE. Und ja, ne, man gut, dass so ein ICE in zwei Richtungen fahren kann. Ich war natürlich erstmal verwundert, okay, wie kommt er jetzt rückwärts, vorwärts fahren von Hannover nach Hamburg, weil das geht ja eigentlich immer Richtung Norden, aber da hat die Bahn anscheinend Möglichkeiten. Und die Verspätung von 25 Minuten, die war auch erstmal noch okay, weil ich hätte in Altona sowieso 39 Minuten Aufenthalt gehabt. Dann wäre das halt ein bisschen weniger stehen in der Kälte gewesen, aber dann kam wenig später die nächste Durchsage. Lokführer, technische Hotline und Fahrdienstleitung haben sich noch einmal abgestimmt. Es besteht die Gefahr, dass die Reste des Scheibenwischers sich lösen und Menschen gefährden können. Daher kann dieser Zug nicht weiterfahren. Und im weiteren Zusammenhang wurde dann erläutert, dass der nächste Zug sowieso Verspätung hat und überfüllt ist und der übernächste Zug nach Hamburg auch Verspätung hat. Und naja, da sitzt man da, packt seine Sachen zusammen, verlässt den Zug und denkt über Scheibenwischer nach. Und so ein Scheibenwischer lässt mich verspätet bei einer Geburtstagsfeier erscheinen und ein Scheibenwischer sorgt dafür, dass meine lange Tagesreise noch länger wird. Was mache ich seit diesem Erleben als erstes, wenn ich einen Zug sehe? Ich gucke mir den Scheibenwischer an, genau. Und dann hat es bei der Weiterfahrt auch noch angefangen zu schneien. Und am nächsten Bahnhof, wo ich umsteigen musste, kam die Lok und sie war vorne ganz weiß. Was meint ihr? Ich habe gebetet. Hoffentlich kann dieser Scheibenwischer auch Schneeflocken bewältigen. Ja, da gibt es so ein klitzekleines Ereignis und auf einmal verändert sich die Sicht auf scheinbar unbedeutende Details. Und so soll und darf es sein, wenn wir uns jetzt so durch das Markus-Evangelium hindurch bewegen. Es wird vielleicht Tiefenbohrungen geben oder Detailschürfungen in Aspekten, die bislang eher überlesen wurden. Aber jedes Wort Gottes ist kostbar. Und meine Hoffnung ist, dass am Ende, wenn wir dann durch sind durch die 16 Kapitel und ich weiß nicht, wie viele Predigten es werden, dass das Markus-Evangelium so wie ein alter Bekannter ist. So wie das alte Küchensofa zu Hause, wo man bei der Großmutter früher gesessen hat und die Katzen gestreichelt hat und Oma beim Kochen und beim Puddingmachen zugeguckt hat. Und heute sind wir immer noch im ersten Kapitel und wir fangen mit den ersten vier Versen an und dann gehen wir weiter in ein Geheimnis, das ich heute vielleicht ein bisschen entschlüsseln kann. Nämlich, ich wage mich heute mit euch über Dreieinigkeit zu sprechen. Und bevor wir da eintauchen, habe ich mir gedacht, machen wir ein Warm-up und gucken uns die ersten vier Verse von Markus an, weil da steckt schon richtig viel drin. Markus ist ja das kürzeste Evangelium. Und Markus ist sehr kurz und knapp. Wenn man bei Markus kannst du wirklich sagen, jedes Wort Gottes ist kostbar. Er verschwendet nicht viel Zeit. Er hat keine Füllwörter. Er verbindet die einzelnen Geschichten meistens mit einem sobald oder sogleich oder sofort danach. Und was ich bei Markus auch ganz spannend finde, schon im dritten Kapitel wollen die Menschen Jesus umbringen. Das muss man auch erstmal schaffen, ne? Im dritten Kapitel werden schon Mordpläne geschmiedet. Und ich lese uns die ersten vier Verse aus diesem Markus-Evangelium und die kommen uns so bekannt vor, aber wir werden denke ich, besondere Dinge darin erkennen. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie geschrieben steht beim Propheten Jesaja. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. So trat Johannes der Täufer auf in der Wüste und verkündigte eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Wort an diesem Morgen und ich danke dir dafür, dass du durch deinen Heiligen Geist hier mitten unter uns gegenwärtig bist. Und ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der zu uns reden möchte. Und so bitte ich dich, komm du und wirke du und öffne meinen Mund, dass er deine Herrlichkeit verkündigt. Amen. Amen. Ja, Markus, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, der zappelt nicht lange, der hält sich nicht lange mit Geburtsgeschichten und Geschlechtsregistern auf, sondern der startet gleich durch. Kein großes Vorgeplänkel. Und so merkt man auch, wenn man Markus liest, es geht nur um ein einziges Thema. Es geht um Jesus. Und damit kann er sich kein bisschen zurückhalten. Geradezu überfallartig stellt er schon an diesem Beginn heraus, Jesus ist der Christus. Jesus ist der Sohn Gottes. Und Christos, das ist ein griechisches Wort und das bedeutet eine gesalbte königliche Gestalt. Es war damals ein anderes Wort für den Messias, also der, der kommen würde, um Gottes Herrschaft auf Erden aufzurichten und vor allen Dingen Israel von seinen Bedrückern und Nöten zu erretten. Und Markus macht klar, es geht nicht um irgendeinen König, es geht um den König. Aber Markus geht weiter. Er nennt Jesus nicht nur Christus, sondern Markus nennt ihn Sohn Gottes. Jetzt sitzt er da vielleicht und gähnt ein bisschen vor euch hin und denkt euch, das wissen wir doch alles. Ich bin seit 50 Jahren in dieser Gemeinde und seit 50 Jahren höre ich das. Ja, aber wir müssen ja mal gucken, wann hat Markus das geschrieben? Und in der damaligen Zeit war das ein absolut gewagter und erstaunlicher Ausdruck. Das, was Markus da verdeutlicht und ausdrückt, geht über das volkstümliche Messiasverständnis der damaligen Zeit weit hinaus. Markus macht klar, bei Jesus geht es um Göttlichkeit. Und damit fordert Markus seine Zuhörer heraus. Steiler kann man einen Lebensbericht nicht beginnen. Keine sanfte Einleitung, sondern sofort Tacheles. Und wir kennen die Formulierung, aber für die Zeitgenossen von Markus war das eine absolute Herausforderung. Zeitgenossen von Markus, die werden diese ersten Verse gelesen haben und dann mussten sie die Entscheidung treffen. Glaube ich den Schmarrn oder lese ich weiter und will mich weiter mit der Person Jesus beschäftigen? Zeitgenossen von Markus, die mussten schon nach diesen vier Versen eine Entscheidung treffen. Gehe ich damit? Oder, na gut, zerknüllt wurde das Papier bestimmt nicht, weil es zu wertvoll war. Aber gehe ich da jetzt mit oder lege ich die Schriftrolle in die Ecke? Weil Markus zitiert den Propheten Jesaja und setzt damit den Eckpfeiler, dass Johannes der Täufer die Erfüllung von dem Boten in der Wüste ist. Und außerdem setzt er Johannes mit dem gleich, der den Weg für den Herrn frei macht. Und damit macht er klar, Jesus ist derjenige, auf den wir gewartet haben. Jesus setzt er gleich mit dem allmächtigen Gott. Gott der Herr, der sehnlich erwartete Gottkönig, der sein Volk erlösen wird. Und Jesus, das sind irgendwie ein und dieselbe Person. Und damit startet Markus gleich mit richtig steilen Thesen. Und damit verfolgt er einen klaren Plan. Denn das, was er da sehr mutig behauptet, soll Jesus so tief wie irgendwie möglich in der damaligen Religionsvorstellung verankern. Markus verankert Jesus so tief wie irgendwie möglich in den Gedankengebilden des alten Israels. Und er macht damit klar, ein weiteres, der Glaube an Jesus ist nicht etwas vollkommen Neues. Er sagt, Jesus ist nicht eine neue Mode, Jesus ist nicht eine Religion, nein, er sagt, Jesus ist der, auf den wir schon seit Jahrhunderten warten. Jesus ist die Erfüllung aller Sehnsüchte, aller Visionen in der biblischen Propheten. Er, Jesus, ist der, der gekommen ist, um über das ganze Universum zu herrschen und es zu erneuern. Und Gottes Plan ist so deutlich in diesen vier Einleitungsversen zu erkennen. Markus will mit diesem Statement Jesus ganz, ganz tief in der jüdischen Tradition verankern. Die Römer haben dann irgendwann später an Jesus geglaubt. Markus wollte verdeutlichen, hey, es ist normal, an Jesus zu glauben. Und er hat gesagt, hey Leute, es ist logisch, an Jesus zu glauben. Und es gibt überhaupt keinen Sinn, nicht an Jesus zu glauben. So wie, ja, das ist Markus' Einstiegbotschaft. Und damit mutet er den Zuhörern was zu. Und für uns ist es vielleicht völlig normal. Aber Markus geht gleich weiter. Er muss jetzt ja weiter liefern. Das reicht ja nicht, jetzt einen schnellen Sprint hinzulegen, sondern er geht weiter mit steilen Thesen. Denn er setzt Jesus mit dem allmächtigen Vater und mit Gott selbst gleich. Und damit sind wir dann beim eigentlichen Thema für heute, bei einem der spannendsten Mysterien des christlichen Glaubens. Damit sind wir bei der Dreieinigkeit. Und ich habe sie euch mal mitgebracht. Ihr könnt sie euch auf dem Handout angucken. Das ist eine orthodoxe Ikone, die die Dreieinigkeit darstellt. Ich weiß nicht, wer von euch sich schon mal Gedanken über die Dreieinigkeit gemacht hat. Ne? Drei und doch eins und irgendwie, wie soll das denn funktionieren? Das war dann der künstlerische Versuch und als Theologe kommt man immer mal wieder damit in Berührung. Und heute möchte ich uns einen radikal anderen Blick auf Dreieinigkeit eröffnen, als wie ihr es vielleicht bisher kennengelernt habt. Denn Markus gibt gleich in den nächsten Versen, in den Versen 9 bis 11, einen ersten Einblick in die Geschichte der Welt. Ich lese Markus 1, die Verse 9 bis 11, wo es um die Taufe von Jesus geht. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf sich herabsteigen. Und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Auch schon wieder ein bekannter Text, ich weiß. Aber wir fräsen uns mal richtig da rein, wir machen eine Tiefenbohrung und gucken mal erstmal das, was klar ersichtlich ist. Was finden wir in diesem Text? Wir sehen zum Beispiel, der Geist Gottes kommt als Taube. Jetzt sitzt ihr vielleicht da und gehen schon vor euch hin und sagt, ja, das kennen wir doch schon, das Bild. Aber das, was Markus da schreibt, das war ausgesprochen selten zu finden. Denn in den Heiligen Schriften der Juden der damaligen Zeit, also der quasi dem Wort Gottes der damaligen Zeit zur Zeit Jesus, gibt es nur eine einzige Stelle, wo der Geist Gottes mit einer Taube verglichen wird. Ich habe keinen Preis dabei, aber vielleicht hat jemand eine Idee. Wo wird das Bild Geist Gottes als Taube im Alten Testament verwandt? Ha! Ich gewusst, dass das keiner weiß. Sehr gut. Ach, jetzt. Aber das war eine Taube, aber das war nicht, da keine Verknüpfung mit dem, ich habe nicht gefragt, wo kommt die Taube im Alten Testament vor, sondern wo kommt die Taube als Bild für den Heiligen Geist im Alten Testament vor. Genau, ihr werdet nicht drauf kommen, deswegen mache ich euch mal ja, Hartmut, du hast recht, aber ich habe keinen Preis dabei, tut mir leid. Ich lade dich zum Brunch ein, eine kostenlose warme Mahlzeit. So, jetzt lass mich mal weitermachen. Genau. In der aramäischen Übersetzung der jüdischen Heiligen Schriften, den Targumen, wird die Taube als Bild für den Geist Gottes verwandt. Wir kennen ja das aus 1. Mose 1, Vers 2, was Hartmut gerade gesagt hat. Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und dort wird das hebräische Wort rup verwendet. Das heißt zittern, flattern, schweben, also flattern. Und in diesem Targumen wurde übersetzt, der Geist flatterte über dem Wasser. Und die Vorstellung ist vielleicht so ein bisschen komisch, ne? So Geist Gottes als flatterhaftes Wesen, das kann irgendwie nicht sein, weil es ja Gott ist. Also haben die Rabbis den Abschnitt folgendermaßen übersetzt. Und die Erde war ohne Gestalt und leer. Und Finsternis war auf der Oberfläche der Tiefe. Und der Geist Gottes flatterte über der Oberfläche der Wasser wie eine Taube. Und der Geist Gottes sprach, es werde Licht. Und die Übersetzung verdeutlicht, bei der Erschaffung der Welt gibt es drei aktiv Beteiligte. Es gibt Gott, es gibt Gottes Geist und das Wort Gottes, durch das erschaffen wird. Und genau diese drei Personen sind auch bei der Taufe von Jesus zugegen. Der Vater, der die Stimme ist, der Sohn, der das Wort ist und der Heilige Geist, der wie eine Taube flattert. Und Markus verknüpft Schöpfungsgeschichte und Taufe Jesu. Für die Juden der damaligen Zeit war das klar, was er da macht. Euch muss ich es oder uns muss ich es erklären. Wir müssen da reintauchen. Markus geht ganz bewusst zurück zur Schöpfung, zum Uranfang der Geschichte, weil er klarstellen will, die Erschaffung der Welt war das Projekt des dreieinen Gottes und auch die Erlösung, die Errettung und die Erneuerung aller Dinge ist ein Projekt des dreieinen Gottes. Die Erschaffung, die ist schon lange abgeschlossen, aber jetzt beginnt das große neue Projekt mit der Ankunft des Königs. Ich finde das großartig, denn die Taufe ist mehr als Taufe. Die Taufe verdeutlicht, Schöpfung und Erlösung sind beide Werk der Trinität. Und Markus stellt klar, es gibt Gott, der in drei Personen eins ist und die Welt erschaffen hat und jetzt erretten wird. Und jetzt gehen wir mal ran an die Trinitätslehre, denn wir finden die Trinität in dem Taufbericht und die Steilvorlage muss ich einfach mal aufgreifen. Und Trinitätslehre ist ja so ein bisschen Schwerstarbeit fürs Hirn, aber wir haben ja Sonntag, ihr habt länger geschlafen als sonst, ihr habt bestimmt gut gefrühstückt und genug Kaffee gehabt. Trinitätslehre, was sagt sie? Das ist ja die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes. Sie sagt, dass Gott ein Gott ist, der seit Ewigkeit aus drei Personen existiert. Und jetzt kommen so ein paar fundamentale Wahrheiten. Das ist kein Tritheismus, bei dem drei unterschiedliche Götter harmonisch zusammenwirken. Und es ist auch kein Unipersonalismus, also die Vorstellung, dass Gott mal diese und mal jene und mal die andere Gestalt ist. So immer mal eine unterschiedliche Manifestation Gottes. Nein, die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes bedeutet, dass es einen Gott ist, der gleichzeitig in drei Personen existiert, die einander kennen und lieben. Gott ist prinzipiell nicht mehr einer als drei und er ist prinzipiell nicht mehr drei als einer. Und das klingt vielleicht ein bisschen mysteriös oder spooky oder ein bisschen nach Science Fiction. Deswegen machen wir es heute ein bisschen leichter, weil man muss schon irgendwie manchmal eine starke Denkleistung aufbringen. Aber wenn wir da eintauchen, werden wir eine Schatzkammer des Lebens entdecken. Und jetzt kommt eine These, die ich über die Dreieinigkeit liebe. Wenn diese Welt wirklich die Schöpfung eines dreieinen Gottes ist, dann bedeutet dies, dass die letzte Realität ein Tanz ist. Ist gut, ne? Wenn es zutrifft, dass diese Welt wirklich die Schöpfung eines dreieinen Gottes ist, dann bedeutet dies, dass die Realität letztlich ein Tanz ist. Ein Tanz. Jetzt weiß ich, es gibt ein paar hier, die finden Tanzen richtig gut. Manch andere nicht ganz so. Aber Tanz klingt bestimmt leichter und fröhlicher als Trinitätslehre, auch wenn beides mit T anfängt. Also fangen wir nochmal mit der Taufe von Jesus an und gehen da zurück. Jesus kommt aus dem Wasser und der Vater umgibt ihn und bedeckt ihn mit den Worten, dies ist mein geliebter Sohn. Und mit diesen und gleichzeitig in diesem Moment kommt der Geist Gottes und umhüllt Jesus mit Macht. Und hier gewährt Markus einen tiefen Blick hinein in das Herz der Realität, in das tiefste Wesen des Lebens, in das Wesen des Universums. Denn das, was hier bei der Taufe von Jesus geschieht, ist das, was seit Ewigkeit her im Inneren der Trinität geschieht. Die Bibel spricht davon, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist einander verherrlichen. Das lesen wir zum Beispiel im hohepriesterlichen Gebet von Jesus in Johannes 17. Da betet Jesus, ich habe dich auf Erden verherrlicht, indem ich das Werk vollendet habe, das du zu tun mir aufgetragen hast. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Was bedeutet das, was Jesus da betet? Das bedeutet, dass jede Person der Dreieinigkeit die andere Person verherrlicht. Es ist quasi ein ewiger Tanz. Gott tanzt mit sich und um sich selbst. Und jetzt weiß ich nicht, ob du dir erlauben kannst, so etwas zu denken. Vielleicht ist das zu tough für einen frühen Sonntagmorgen. Aber wenn ja, wenn du dir das erlauben kannst, dann bist du in guter Gesellschaft. Nämlich C.S. Lewis, der bekannte Oxford-Professor, der drückt es nämlich folgendermaßen aus. Der Gott des Christentums ist nichts Statisches, sondern eine dynamisch pulsierende Kraft. Ein Leben, fast so etwas wie ein Theaterstück oder, wenn man es nicht für Blasphemie hält, fast so etwas wie ein Tanz. Und Cornelius Platinga führt diesen Gedanken weiter aus und er versteht die gegenseitige Verherrlichung von Vater, Sohn und Heiliger Geist so. Die Personen innerhalb Gottes erhöhen einander. Jeder der göttlichen Personen hat die beiden anderen im Zentrum des Seins. in einer beständigen Bewegung des sich Öffnens und Annehmens umgibt und umkreist jede Person die andere. Gottes Inneres fließt daher über vor Wertschätzung für andere. Wann verherrliche ich etwas? Ich verherrliche etwas doch nur dann, wenn ich es um seiner selbst willen schön finde. Seine Schönheit nötigt mich zu bewundern und meine Gedanken werden davon gefangen genommen. Und die Dreieinigkeit praktiziert bedingungslose und vollständige Hingabe aneinander. Und wir denken uns mal eine Spur weiter in dieses sicherlich herausfordernde Bild hinein. Was passiert, wenn ich Folgendes sage? Ich gebe mich dir hin, solange es mir einen Vorteil verschafft. Was ist die Folge? Ich gebe mich der Person nicht hin, sondern ich verwirkliche mich selbst durch sie. Ich drehe mich dann nicht um die Person, ich benutze sie, um meinen Machtbereich zu erweitern, beziehungsweise um sie in meinen Machtbereich und in meine Umlaufbahn zu bringen. Die Person soll sich um mich drehen und nicht ich um sie. Ich versuche es mal noch ein bisschen praktischer auszuführen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, sie drehen sich jeder um den anderen. Sie verehren jeweils den anderen und sie dienen jeweils den anderen. Und weil dies geschieht, weil Vater, Sohn und Heiliger Geist einander diese zutiefst verherrlichende Liebe geben, deswegen ist Gott unendlich glücklich und zutiefst glücklich. Gott ist unendlich glücklich. Das dürft ihr euch hinter die Ohren schreiben. Und ich versuche es mal ein bisschen praktischer zu machen. Stell dir mal vor, du findest jemanden, den du verehrst, für den du alles tun würdest. Und dann stellst du fest, die andere Person empfindet genau dasselbe für dich. Wie würde sich das anfühlen? Irgendwer hat heiraten gesagt, ja? Genau, das würde sich unglaublich gut und schön anfühlen. Es wäre der Wahnsinn, es wäre unglaublich. Und niemand würde dir glauben, dass es das tatsächlich gibt. Ich bin 20 Jahre verheiratet, ich liebe meine Frau. Aber es gibt auch Herausforderungen in unserem Leben. Und ich glaube, das kann jeder, der eine Ehe führt, aus seinem Eheleben berichten. Das, was ich da gerade beschrieben habe, das glaubt man bei der grünen Hochzeit oder so. Und nach 5 oder 10 oder 15 Jahren kommen Realitäten und man merkt, man darf auch an einer Ehe arbeiten und man darf an einer Liebe arbeiten. Aber das, was so romantisch klingt nach verliebt, blind vor Liebe, ne, sagt man, glaube ich, so empfindet Gott für alle Ewigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist verströmen sich vor Liebe und Freude und Verehrung aneinander und füreinander. Jeder dient dem anderen. Ohne Ende suchen sie die Herrlichkeit des anderen. Und daher sind sie unendlich glücklich. Und darum, genau darum, wenn dies wahr ist, wenn es wahr ist, dass diese Welt von einem dreieinigen Gott geschaffen ist, dann ist die tiefste Realität ein Tanz. Und ich nehme nochmal C.S. Lewis, der die Frage nach der Bedeutung so beantwortet. Es ist bedeutsamer als alles auf dieser Welt. Der ganze Tanz, das ganze Schauspiel oder das Vorbild dieses dreieinigen Lebens muss in jedem von uns vollendet werden. Freude, Kraft, Frieden, ewiges Leben entspringen einer gewaltigen Quelle der Kraft und Schönheit, die aus der Mitte aller Wirklichkeit hervorsprudelt. Warum das Bild des Tanzes? Es fordert uns vielleicht ein bisschen heraus, aber warum ist es hilfreich? Weil das Bild des Tanzes uns einen Spiegel vor Augen hält und uns überführt. Kreist unser Leben nur um uns, dann ist es nicht dynamisch, dann ist es statisch. Egozentriker, die wollen, dass sich alles um sie dreht. Ich helfe anderen, ich habe Freunde, ich verliebe mich sogar, aber nur solange es meinen ureigensten Bedürfnissen und Interessen zuwiderläuft. Vielleicht spende ich sogar für die Armen, solange es mein Ego kitzelt und meinen Geldbeutel nicht zu sehr belastet. Für Egozentriker ist alles nur Mittel zum Zweck. Und dieser Zweck, dieses Etwas, ohne das nichts läuft, ist das, was ich will, was mir gefällt, sind meine Interessen und nicht die der anderen. Wir gehen mal in ein größeres Bild und wir machen mal ein praktisches Experiment. Und verzeiht mir, ihr müsst mal alle aufstehen. Macht was mal bitte. Und guckt euch mal um und stellt euch mal vor, ihr seid in einem großen Ballsaal. Also es gibt keine Stühle. Ihr seid in einem großen Ballsaal. Ich habe mit 14 mal so einen Tanzkurs gemacht. Dann gab es einen Abschlussball. Ich weiß, wovon ich rede. Da war man ganz aufgeregt und schön herausgeputzt. Also ein Ballsaal und keine Stühle. Und jetzt guckt euch mal an. Ihr braucht jetzt mal nicht mich angucken. Und jetzt stellt euch vor, jeder sagt, alles hat sich um mich zu drehen. Ne? Also jeder sagt, jeder erwartet, alle sollen sich um mich drehen. Jeder will der Mittelpunkt sein. Jeder möchte, dass sich die anderen um ihn herumdrehen. Was passiert? Du bist allein. Ja, es wird nicht getanzt. Jeder steht da und sagt, tanz doch gefälligst um mich rum. Und keiner bewegt sich. Das könnte der schönste Ballsaal der Welt sein. Ne? Vielleicht hier Wiener Opernball oder sowas. Ich kenne mich mit der Szene nicht so gut aus. Und alle erwarten, dass der andere was tut und man selber tut nichts, weil es wird nicht getanzt. Also danke für das Experiment. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Jeder steht und sagt, los, tanzt alle um mich herum. Und das ist purer Stillstand. Und irgendwann kommt wahrscheinlich auch Frust auf, weil die anderen ja nicht das tun, was sie sollen. Die Dreieinigkeit Gottes ist völlig anders. Vater, Sohn und Heiliger Geist, sie sind nicht auf sich selbst bezogen. Nein, jeder für sich ist in seinem ureigensten Wesen nach sich selbst verströmende Liebe. Keine Person der Dreieinigkeit fordert auf. Keine Person der Dreieinigkeit fordert die anderen auf, sich um sie zu drehen, sondern jede Person dreht sich um die beiden anderen. Sie verherrlichen sich, sie ehren sich, sie dienen einander, jeder beugt sich vor dem anderen. Jeder der drei kreist aus freien Stücken um die beiden anderen herum. Und jetzt wird es ernst. Jetzt kommt die Aufforderung zum Tanz. Denn die Botschaft der Dreieinigkeit, die geht jeden von uns an. Denn wenn diese tiefste Realität Tatsache ist, wenn der Gott, der das Universum schuf, so ist, dann hat diese Tatsache unglaubliche, unvorstellbare, lebensverändernde und fantastische Auswirkungen auf unser Leben. Wenn diese Welt die Schöpfung des dreieinigen Gottes ist, dann machen Liebesbeziehungen das Wesen und den tiefsten Sinn des Lebens aus. Das muss ich wiederholen, ne? Wenn diese Welt die Schöpfung des dreieinigen Gottes ist, dann machen Liebesbeziehungen das Wesen und den tiefsten Sinn des Lebens aus. Und jetzt komme ich zum Fazit, weil wir brauchen ja auch einen praktischen Nutzen. Das Bild vom Tanz hilft vielleicht, und das Bild, jetzt standet ihr alle und keiner ist getanzt, weil keiner sich bewegt hat. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das als Blick auf die Welt? Das Erste, unterschiedliche Ansichten von Gott bringen unterschiedlichen Folgen für unsere Sicht auf die Welt mit sich. Und es gibt ja viele verschiedene Meinungen über Gott. Und ich will mal kurz zwei exemplarisch beleuchten und ein bisschen tiefer gehen. Es gibt ja die einen, die sagen, es gibt keinen Gott. Dann sind wir nur durch reinen Zufall auf der Erde. Habt ihr schon mal gehört, die These? Wir sind lediglich ein Produkt der natürlichen Selektion. Und das, was du und ich Liebe nennen, das ist nur ein chemischer Zustand des Gehirns. Evolutionsbiologen klären uns dann auf, dass wir so sind, wie wir sind, weil diese Eigenschaften es unseren Vorfahren leichter gemacht haben, ihren genetischen Code zu vererben. Wenn wir Liebe spüren, dann nur, weil die entsprechende Kombination von Chemikalien uns zum Überleben hilft und unseren Körper in die Lage versetzt, unseren genetischen Code weiterzugeben. Liebe ist Chemie, sonst nichts. Ihr lieben Männer, sagt das mal euren Frauen am Hochzeitstag. Das ist eine sehr romantische Vorstellung. Und dann gibt es die andere Möglichkeit. Es gibt einen Gott und da gibt es verschiedene Varianten darin. Es gibt Gott, aber Gott ist nur eine Person. Was bedeutet das? Gibt es Gott, aber nur als eine Person, dann gab es eine Zeit, wo Gott nicht Liebe war. Bevor Gott die Welt erschuf, also wenn es einen Gott gibt, der nur aus einer Person besteht, dann gab es, bevor Gott die Welt erschuf, eine Zeit ohne Liebe. Denn Gott war dann ja allein, bevor er die Welt erschaffen hat. Und was wäre die logische Konsequenz, wenn das stimmt? logische Konsequenz wäre, dass Liebe nur eine zweitrangige Eigenschaft Gottes ist. Liebe wäre eine Eigenschaft Gottes, die nicht zu seinem tiefsten inneren Wesen gehört. Sein innerstes Wesen könnte zum Beispiel Allmacht sein, aber niemals Liebe. Und gucken wir uns das an, was wir hoffentlich glauben. Es gibt einen Gott und Gott ist eine Gemeinschaft von Personen. Was bedeutet das? Stimmt das, was ich gerade lang ausholend ausgefüllt habe, besteht Gott tatsächlich aus Gemeinschaft, aus der Trinität, dann hat das radikale Folgen. Dann besteht Gott von Anfang, von Ewigkeit her, ohne Anfang und Ende, als tiefste Realität aus Gemeinschaft von Personen. Eine Gemeinschaft von Personen, die sich kennen und einander lieben. Und wenn das wahr ist, dann geht es in der tiefsten Realität um Liebesbeziehungen. It's all about love, könnte man locker sagen. Und dann bleibt eigentlich nur noch diese eine Frage, die immer mal wieder herumschwirrt. Wenn Gott so unendlich glücklich ist in seiner Dreieinigkeit, wenn er vor Liebe überströmt, warum hat dann dieser dreieinige Gott sich das angetan, diese Welt zu erschaffen? Warum braucht Gott das? Warum hat Gott das gemacht? Die Frage habt ihr euch vielleicht schon mal gestellt oder die Frage habt ihr schon mal gehört. Vielleicht konntet ihr die Frage auch nicht beantworten, als sie euch gestellt wurde. Deswegen beantworte ich sie uns. Nochmal die Variante, es gibt einen, wenn Leute glauben, Gott besteht nur aus einer Person. Da könnte man ja sagen, Gott hat die Welt geschaffen, damit er Wesen hat, die ihn lieben, die ihn anbeten, um so Freude zu machen. Wenn Gott nur eine Person ist, könnte man auch sagen, naja, er war ein bisschen einsam oder war ein bisschen langweilig oder er brauchte irgendwie einen Tanzgefährten und deswegen hat er Menschen geschaffen. Aber das alles, Wesen, die ihn lieben, die ihn anbeten und Freude machen, das hat Gott bereits in der Dreieinigkeit. Und die Liebe, die der dreieinige Gott permanent empfängt, ist viel reiner und stärker als das, was Menschen ihm je bieten können, egal wie viele Menschen auf der Welt leben. Also warum hat Gott erschaffen? Und es gibt nur eine sinnvolle Antwort. Gott hat uns erschaffen, nicht um Freude zu bekommen, sondern um Freude zu geben. Gott hat uns erschaffen, nicht um Liebe zu empfangen, sondern um Liebe weiterzugeben. Und Gott muss uns erschaffen haben, um uns zum Tanz aufzufordern. Um uns zu sagen, wenn ihr mich verherrlicht, wenn ihr euer ganzes Leben auf mich ausrichtet, wenn ihr mich schön findet, weil ich bin, wer ich bin, dann werdet ihr euch einreihen in den großen Tanz. Dazu seid ihr erschaffen. Nein, ihr seid nicht dazu erschaffen, nur ein bisschen zu glauben oder um ein bisschen spirituell zu sein. Gott sagt auch nicht, ihr seid nicht dazu erschaffen, zu beten und in dunklen Stunden etwas Inspiration von mir zu bekommen. Nein. Gott sagt, du bist dazu geschaffen, um dich mit deinem ganzen Sein um mich zu drehen. Alles in deinem Leben sollst du von deiner Beziehung zu mir her sehen. Und Gott spricht weiter, ihr seid dazu da, mir bedingungslos zu dienen. Dann und nur dann werdet ihr Freude finden. Das ist der Sinn des Tanzes. Und ich komme zum Schluss und stelle einfach nur die praktische Frage, was tust du? Heute kannst du dich entscheiden. Frei nach einem unbedeutenden schwedischen Möbelhaus frage ich dich in Gottes Namen, tanzt du schon oder glaubst du nur, dass Gott irgendwo da oben ist? Tanzt du schon oder suchst du Menschen, die bereit sind, sich um dich zu drehen? Wenn das Leben wirklich ein göttlicher Tanz ist, dann ist das Wichtigste für dein Leben, dass du mittanzt. Dafür bist du erschaffen. Dafür bist du da. Du bist dafür da, in einen göttlichen Tanz einzutreten. Willst du das? Ich habe euch vielleicht ein bisschen viel Theorie zugemutet, aber ich hoffe, am Ende kommt eine bahnbrechende und befreiende Botschaft. Tritt ein in den Tanz. Lass Selbstzentriertheit hinter dir. Tanze mit dem dreieinigen Gott. Zum ersten Mal, oder wenn du dich gerade ertappt fühlst, dass du nicht mehr am Tanzen bist, dass du stehen geblieben bist, dann tanze wieder neu. Wir beten gleich miteinander und ich möchte dir drei mögliche Dinge an die Hand geben, was du da tun kannst. Und ich werde Fragen stellen, weil ich denke, Gott stellt immer Fragen und Gott macht immer Angebote und Gott fordert immer zum Tanz auf und Gott fordert immer auf, geh den nächsten Schritt. Möglichkeit eins ist, tritt in den Tanz ein. Wenn du noch nie zu Jesus Ja gesagt hast, dann sage zu Jesus, ja, ich brauche dich. Ich möchte mit dir tanzen. Ich möchte mich um dich drehen. Ich möchte deine Liebe empfangen. Zweite Möglichkeit habe ich gerade schon angedeutet. Vielleicht bist du stehen geblieben. Dann komm zurück in den Tanz. Kehr wieder um zu Jesus. Lass Selbstzentriertheit und Selbstverliebtheit hinter dir. Komm zurück zu dem, was Christen auch sagen, zur ersten Liebe. Damals, als ich Jesus kennengelernt habe, da war das so alles anders. Da war ich frisch verliebt und jetzt hat sich das irgendwie so verselbstständigt. Also komm zurück in den Tanz. Und das Dritte, und dazu ist diese Predigtreihe über Markus da. Erkenne Gott in seinem Innersten. Erkenne Gott als Gott an. Lass Selbstgerechtigkeit und Selbstherrlichkeit hinter dir. Nimm Abschied von Selbstgefälligkeit und Stolz und hör auf, Gott zu spielen. Rechthaberei, Besserwisserei und all diese Worte und Dinge haben keinen Platz im Tanz mit Gott. Ich bete und während des Gebets sage ich nochmal, wer heute eine Entscheidung treffen möchte, dann könnt ihr euch melden und ich bete und segne euch. Herr Jesus, vielen Dank für dein Wort und danke für diese Botschaft. Du hast uns Menschen geschaffen, weil du Liebe weitergeben willst, weil du Freude weitergeben willst. Wir können dir nicht das zurückgeben, was du uns geschenkt hast und was du in uns hineingelegt hast. Und dafür danke ich dir von Herzen. Und ich danke dir dafür, dass wir nicht Knechte und Sklaven sind, sondern dass wir mit dir, dem höchsten Gott, dem Schöpfer aller Dinge, dass wir mit dir tanzen dürfen. Und wenn Gott dich heute antickt und dich vielleicht auch überführt hat oder dir Dinge vor Augen gemalt hat, wo du merkst, ja, heute will ich in diesen Tanz eintreten, heute will ich einen Schritt gehen und heute will ich auch Dinge hinter mir lassen, dann sagt das Jesus, wenn du dich gleich meldest, tritt ein in den Tanz, komm zurück in den Tanz und erkenne Gott in seinem Innersten an. Und wenn das einer von euch jetzt sagt und bekennen möchte, dann könnt ihr euch jetzt melden. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ja, Jesus, und ich bitte dich um deinen Segen für die Geschwister, die jetzt deine Entscheidung getroffen haben, in den Tanz zurückzukehren, dich wieder an den Platz zu stellen, an dem du stehst. Amen. Amen.